Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Tag 1 des German Masters im Berliner Tempodrom ist gelaufen. Es fühlt sich an wie die Rückkehr ins Wohnzimmer. Einige Sachen sind gleich geblieben, einige Sachen haben sich geändert. Und die Matches bisher waren, naja, eigentlich sehr unterhaltsam. Darüber werden wir sprechen und das tun wir hier am zweiten Tag des German Masters in der, ja, etwas frühmorgendlichen Brunch-Zusammenfassung mit Kati. Guten Morgen!
Guten Morgen, Christian. Ich war so 5 Minuten im Tempodrom, ganz ehrlich, und dann war schon wieder mein Herz gefüllt bis zum Rand mit Snookerfreude. Ich wollte die ganze Welt umarmen. Es sind alle einfach wieder da, die wir sehen wollen. Es war die Community da und stand vorm Tempodrom und hat schon freudig gewartet. Insgesamt einiges an Zuschauenden da. Dann die bekannten Schiris und die ganzen Spieler natürlich und hinter den Kulissen das Team und die ganzen, ja, freiwilligen Helfer, die das Turnier zum Laufen bringen. Also mir war es direkt warm ums Herz und das wurde dann auch in den diversen Matches total bestätigt. Insbesondere natürlich durch die fantastische Leistung von David Grace. Das ist ja ganz klar, aber da werden wir nachher noch ausführlich drüber sprechen. Wie war denn dein Eindruck, Christian? Erster Tag, bist du zufrieden?
Ich bin zufrieden. Ich fand es sehr interessant, das Ganze drumherum ist ja im Prinzip identisch geblieben. Es fühlt sich an wie zurück ins Wohnzimmer, wie wir schon gesagt haben. Aber so ein paar Sachen haben sich geändert. Es ist alles so ein bisschen, naja, professioneller geworden, was so die Akkreditierungssachen angeht. So ganz durchdacht ist das ja aber auch nicht, ne? Wie wir uns das so überlegt haben, wenn man da in spezielle Zonen nur darf, muss man aber durch andere Zonen, die man eigentlich nicht darf, durch. Also so 100 Pro funktioniert das alles nicht. Das WLAN-Passwort aus dem letzten Jahr ist immer noch das gleiche, aber interessant ist ja auch, ne, so ein paar Sachen aus dem letzten Jahr sind ja dann aufgeräumt worden, ne? Da fällt dann plötzlich auf, dass die Interviewwand noch die vom letzten Jahr ist und die wird dann flugs mal ausgetauscht. Also ein bisschen Staub vom letzten Jahr ist noch da, aber der wird dann schnell weggewischt.
Ja, das fand ich schon auch lustig, ne? Da hat die einfach jemand aufgestellt im Presseraum, diese schöne Interviewwand, wenn ihr Videointerviews seht, und die war halt noch nicht, ne, gelb, wie sie dieses Jahr hätte sein sollen, sondern die war noch dezent, ja, grau-schwarz aus den vergangenen Jahren. Und das ist dann auch erst einem der Fotografen aufgefallen. Und dann wurde das aber ganz schnell geändert. Also ich habe meinen Augen kaum getraut, bis ich im Mid-Session-Interval der ersten Session wieder im Presseraum war. Da war das schon gelb, ne? Da war dann schon plötzlich das riesige gelbe Transparente. Aber das hat auch nochmal interne Meetings nach sich gezogen. Da gab's direkt den Videocall, ne? Was ist da los? Wie konnte das passieren? Und ehrlicherweise, wo hatte man überhaupt das Banner noch her? Lag das jetzt, gibt's so eine Schublade, so eine Riesenschublade, so eine Garage bei World Snooker Tour, so German Masters? Und da sind dann die eventspezifischen Sachen immer drin oder wie? Und die werden dann rausgeholt und das ist noch das Zeug vom letzten Jahr. Also finde ich total spannend. Na, da hat irgendjemand auf dem Speicher nicht aufgepasst und dann hatten wir jetzt das falsche Transparente hängen. Natürlich am Schluss eine nette Anekdote, ist ja alles geklärt worden und geregelt worden, aber ja, das sind immer die kleinen Sachen, die passieren, wenn so ein Turnier startet. Ne? Da muss in letzter Minute noch das ein oder andere angepasst werden, bevor dann Neil Robertson sein sehr, sehr schönes Interview gegeben hat nach der Session.
Und es war auch das Einzige, das war auch so ein bisschen was mir aufgefallen ist. Ne? Es sind bisher sehr wenig Leute da, habe ich das Gefühl. Also ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was so Richtung Wochenende, aber auch so von der offiziellen Seite, ne? Kein Studio, es fehlt noch so ein bisschen was. Es wurde gestern nur ein Interview geführt am ganzen Tag, was uns auch so ein bisschen jetzt heute quasi die O-Töne nicht vermasselt hat, würde ich jetzt nicht sagen. Wir hätten ja auch ein bisschen aggressiver vorgehen können, aber es hat noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gerade.
Ja, genau. Also ich meine, dadurch, dass es so viel professioneller jetzt aussehen soll, ist mir ein bisschen die Liebe zum Detail verloren gegangen jetzt von offizieller Seite, weil wir hatten ja auch noch kein lustiges Video vom Brandenburger Tor. Willkommen zum German Masters oder sowas. Ja, also ich weiß nicht, soll ich da schnell das machen? Genau, also so ein bisschen mehr Medieninput wäre schon auch nett, weil es ist ja wichtig, auch die kontinentaleuropäischen Turniere oder das kontinentaleuropäische Turnier, Christian, finde ich in den Vordergrund zu stellen. Aber zum Glück tun das ja Spieler. Neil Robertson hat sich sehr, sehr positiv geäußert über das Turnier, aber ja auch im Vorfeld, ohne dass er das irgendwie hätte tun müssen, Judd Trump, ne? Also das war schon ein mega Interview, was er gegeben hat und wo er betont hat, wie wichtig ihm das Turnier ist. Ja, und deswegen kann ich ihm gar nicht so böse sein.
Ja, okay, dann wenn du jetzt so startest, dann fangen wir doch auch einfach mit dem Abendmatch an zwischen Judd Trump und David Grace. Es war das dritte TV-Match, das zweite TV-Match dann gestern. Es gab ja zwei Sessions, eine um 15 Uhr, eine um 20 Uhr, aber gleich vollgepackt mit 14 Matches, werden wir auch gleich drüber sprechen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Sieben Tische vollgepackt. Eigentlich hat man ja immer so ein Problem, sich auf den TV-Tisch zu konzentrieren, aber ich hatte so das Gefühl, nachdem ich dich gestern so ein bisschen beobachtet habe, mit O-Ton von Daniel Schneider im Ohr und vor allem dann auch noch zwei eventuell sehr interessanten Spielern am TV-Tisch, dann funktioniert das ganz gut.
Das klappt tatsächlich gut. Insgesamt, das Publikum hat sich wieder schön aufgeteilt, ne? Auch gerade so bei Sean Murphy, da saßen natürlich ganz, ganz viele, der Masters Champion konnte sich da nochmal baden in seinem Glanz, ja? Zu seinem Match kommen wir ja noch, aber insgesamt, es hat wunderbar funktioniert mit dem TV-Tisch, der so ein bisschen in der Mitte ist, ne? Für diejenigen, die vielleicht nicht das ganze Setup im Kopf haben, wir haben ja 1 Million Tische im Tempodrom aufgestellt, mehr als Zuschauer überhaupt da sind und dementsprechend haben wir den TV-Tisch in der Mitte und dann so, ja, eckig drumrum platziert sind die anderen Tische. Das heißt, man muss zwangsläufig über einen Tisch, mindestens einen Tisch drüber gucken, um den TV-Tisch zu sehen. Aber der ist natürlich bestens beleuchtet und überhaupt, da ist viel Platz und das ist natürlich schon, ja, der Star der Show. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ja, du hast Daniel Schneider schon angesprochen. Na, mega gut. Also der Mann muss einfach Kommentator werden. Das kann man nicht anders sagen. Super, die Leute da durchgelotst, vorhergesagt, was passieren wird, was ja auch bei so einem Live-Event auch nochmal auf eine andere Art und Weise wichtig ist, weil man im Zweifel ja nicht die gewohnte TV-Perspektive hat. Ne? Und gerade als Person wie ich, die jetzt nicht Snooker selbst spielt, ist es ja schon nochmal eine Aufgabe, das quasi zu transferieren, was du dir angeeignet hast über die TV-Perspektive, ne? Welcher Ball geht und wohin und so. Das ist ja dann in der Arena, wo du immer ein bisschen anders sitzt, dann doch nochmal eine andere Nummer. Also super gut, dass es dieses Angebot jetzt gibt und er auch aus der ehemaligen Kabine von Rolf Kalb kommentieren kann. Also auch das natürlich wieder ein Riesenengagement, was das möglich macht. Überhaupt. Naja, und dann hatten wir eben das Match und klar, meine Augen waren betoniert, waren starr gerichtet auf den TV-Tisch. Also, da hätte auch Tip Tayo nur einen Maximum Break spielen können und es wäre mir gar nicht aufgefallen. Ne? Es war super, super schön. Also David Grace kam da raus, ne, hat den Applaus bekommen, mitgenommen, den schönen Snooker-Jingle am Anfang und dann spielte der einen langen Einsteiger, der war super fantastisch, mega intergalaktisch und ich meine, so muss man erstmal einen Match anfangen gegen Judd Trump und er spielte im ersten Frame gleich mal ein 52er-Break und dann noch ein schönes Break, ja, und dann hatte Judd Trump, Christian, nach einem Frame noch 0 Punkte auf dem Scoresheet. Ist das nicht Wahnsinn? David Grace absolut dominierend in diesem ersten Frame und damit auch nach Frame 1 im gesamten Match. Gut, dann hat ja Trump im zweiten Frame in Century Break gespielt, ja, eine 122. Da haben wir uns alle so ein bisschen gefreut und das sei mir auch gegönnt. Aber dann kam schon der dritte Frame, Christian. Dritter Frame, da dachte man sich, okay, na, jetzt läuft der Judd Trump weg. Jetzt ist der reingekommen ins Match. Das ist leider auch ein bisschen blöd gelaufen, weil David Grace halt nur den einen Punkt geholt hat und da keinen Break draus machen konnte. Und dann Judd Trump zugeschlagen hat. Und dann dachte man sich, okay, das macht er im dritten Frame jetzt auch. Und das hat er versucht. Christian, das hat er versucht, der Judd Trump hier direkt davon zu ziehen. Aber nichts da. David Grace mit einer Wahnsinns-Nervenstärke, ne, holt sich diesen dritten Frame auf schwarz. 59 zu 57 geht das aus. Und ich weiß gar nicht, also ich meine, mein Puls war schon auf 147 mindestens. Und ich weiß nicht, wie man das macht, Christian. Ich weiß nicht, wie man das macht. Da bist du am TV-Tisch. Du warst seit 3 Jahren gefühlt nicht mehr am TV-Tisch. In Berlin. Und dann geht's so knapp auf die letzte schwarze. Und dann locht er die, ne, und dann erarbeitet er sich eben überhaupt diese Chance, diesen Frame sich doch zu klauen und ach, das hat er wirklich durchgezogen, Christian, das hat er durchgezogen, also ich wurde nicht mehr.
Ich hab das Gefühl, du warst begeistert gestern. Es war schon interessant. David Grace führte ja auch dann, wie du jetzt gesagt hast, mit 2 zu 1. Und man hatte so das Gefühl, das Match kann vielleicht einen Tick länger dauern. Und so kam es ja dann auch. Es war das vorletzte Match, was dann gestern letztlich beendet wurde im Tempodrom. Und das lag zu großen Teilen einfach auch an den starken Safeties, die David Grace phasenweise gespielt hat. Das Problem war nur, Judd Trump ist ein so unfassbar geduldiger Spieler geworden. Den stört das einfach nicht. Der zieht seinen Stiefel dann da durch und nutzt die Chancen, wenn sie sich ihm bieten. Ne? Da gab es für mich dann letztlich, man muss es sagen, die entscheidende Szene dann im 6. Frame, ne? Ein tolles Safety-Duell, was sich die beiden lieferten, da auf die letzte Rote. David Grace setzte einen genialen Snooker und hat dann vielleicht den taktischen Fehler gemacht, nicht zurücklegen zu lassen nach dem Foul von Judd Trump, sondern hat versucht, die Rote zu lochen und dabei gleichzeitig die Grüne zu entwickeln, die an der Bande lag. Das war ihm auch so unfassbar stark gelungen. Das Problem war nur, es war ihm so gut gelungen, dass er die Grüne nicht nur vor die Tasche legte, sondern in die Tasche packte beim Lochen von Rot. Und ja, von dem Foul hat er sich dann letztlich nicht mehr erholt.
Das ist wahr. Und dann hat er nachher noch gesagt, jetzt kann ich mich nicht mal darüber beschweren, dass da grün gefallen ist, weil ich hätte danach noch eine Chance gehabt und konnte sie nicht nutzen. Also so ehrlich ist er da auch. Und das war trotzdem ein fantastisches Match von ihm. Also ich finde, man merkt in so einem Match, was alles gut laufen muss und was alles klappen muss, damit man jemanden wie Judd Trump schlägt. Ne? Auch wenn wir alle nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt sind, es ist und bleibt einfach absolute Knochenarbeit. Jeder Frame muss da passen, und jede kleine Entscheidung, die man trifft, muss passen. Und dann manchmal braucht es eben auch das Quäntchen Glück oder dass da eben grün nicht fällt, sondern direkt vor der Tasche liegen bleibt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, Freunde der Sonne. Aber so war es dann und trotzdem, also ich bin mega, mega stolz auf David für diese Leistung. Also wie er das Match ausgeglichen gestaltet hat. Und es ist halt das Ding, wenn du gegen Judd Trump eine gute Safety spielst, dann bist du danach trotzdem gesnookert. Oder er locht trotzdem was. Ja, also der Mann ist einfach so ein bisschen von einem anderen Stern, was Snooker angeht. Und gerade in diesem Format und gerade bei diesen Turnieren. Aber der David Grace hat ihm wirklich alles abverlangt, kann man finde ich so sagen. Also er hat ihn lange in der Arena gehalten. Er hat das Spiel vor dem Mid-Session Interval ausgeglichen gestaltet. Und zwar nicht nur so, dass man sich dachte, oh, jetzt hat der David aber Glück gehabt, dass es jetzt hier 2-2 steht, sondern es war wirklich ein ausgeglichenes Match. Und dann in der zweiten Matchhälfte hat man gesehen, eben wie viel zusammenlaufen muss, um jemanden wie Judd Trump zu schlagen. Also ich finde trotzdem ein herausragendes Match von David Grace, wieder sowas für meine persönliche Postkartensammlung quasi aus der Karriere von David Grace, die ich jetzt auch schon so lange verfolge. Und ich kann nur wieder sagen, also tja, ich habe mir den richtigen Lieblingsspieler ausgesucht. Also es gibt einfach keinen besseren Lieblingsspieler, den man sich aussuchen könnte als David Grace. Er ist einfach der Beste. Und ja, jetzt hat er im Tempodrom gespielt, hat 2 Matches gewonnen, um sich zu qualifizieren, hier gegen Judd Trump gespielt und mitgehalten, zumindest solange es ging. Und also ich bin einfach nur stolz und glücklich, dass ich das gestern miterleben durfte.
Nächster Gegner für Judd Trump wird Joe O'Connor sein. Und der hat auch gestern Abend gespielt gegen Stephen Maguire. Und oh mein Gott, war das ein richtig geniales Match von Joe O'Connor. Den zweiten Frame auf Schwarz noch gestohlen, danach 2 Centuries in Folge gespielt. Also, du warst glücklich, dass David Grace so gut gespielt hat am TV-Tisch. Ich war absolut perplex, wie gut Joe O'Connor inzwischen geworden ist. Also, da verzeih ich Judd Trump jetzt schon, dass er den wahrscheinlich dann im nächsten Match mit 5 zu 1 nach Hause schickt.
Ja, also Joe O'Connor. Also das war richtig, richtig gut. Also ich habe ja doch mal immer rüber geblinzelt, wenn halt gerade der doofe Judd Trump am Tisch war. Nein, wirklich, also wirklich meinen Respekt an Judd Trump. Ne? Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja jetzt auch schon eine Weile, dass ich hier manchmal so Sprüche klopfe. Nein, also wirklich tolle, tolle Vorstellung von Judd Trump. Und wir brauchen jeden Fan des German Masters. Und je weiter der kommt, desto besser im Grunde. Nein, Joe O'Connor, wenn ich rüber geguckt habe, wirklich eine unglaublich gute Leistung. Und davon hatten wir einige in der Abendsession. Ne? Aber diese 2 Centuries back to back, also war schon ganz, ganz großes Kino. Stephen Maguire abgeschaltet, kam dann nach der Pause nochmal mit einer 73, hat es nochmal im 6. Frame auch versucht, aber Joe Connor meinte, Freunde, na, ich spiele so gut heute, ich lasse mich jetzt nicht nochmal irgendwie hier so verdödeln mit irgendwie einem 2 zu 4 oder sowas. Ich mache den Sack jetzt zu, 5-1, zack. Ja, also ein super erwachsener Auftritt von Joe Connor, kann man wirklich sagen. Das ist schon schön, wenn man das über die Zeit verfolgt und man merkt, wie gut die Spieler einfach werden. Und du hast ja schon lange vor dem Mainstream auf ihn gesetzt.
Das absolut. Also der Typ ist nicht nur unfassbar sympathisch, der spielt richtig gutes Snooker. Jetzt muss er das dann gegen Judd Trump zeigen. Mal sehen, ob das was wird. Aber wie du schon gesagt hast, es war am Abend nicht die einzige grandiose Leistung. Es gab dann auch drei 5-0-Siege, von denen einer mehr so mäh war, über den sprechen wir gleich, und zwei wirklich grandiose Leistungen. Ben Wollaston schlug David Gilbert mit 5-0 in einem wirklich phänomenalen Match, was Wollaston da gespielt hat. Also da konntest du quasi schauen und immer wenn du dieses Match angeguckt hast, war Ben Wollaston irgendwie in einem Break drinne und schon bei 50, 60 Punkten. Und Sean Murphy parallel ebenfalls mit einem klaren 5-0. Also die beiden hatten definitiv was vorgestern.
Die hatten richtig Spaß. Und ich finde es super, wie du gerade das Ben Wollaston-Match beschrieben hast, weil also genauso ging es mir auch. Na, das war dann auch immer, ich bin ja auch großer Ben Wollaston-Fan, war das immer so beruhigend, darüber zu gucken. Ne? Ach ja, Ben wieder bei 40, 50 Punkten. Ach ja, ach, richtig gut. Was macht er denn jetzt? Ah ja, super, noch ein höheres Break. Also das war eine absolute Glanzleistung von ihm. Und das freut mich bei Ben Wollaston immer besonders zur Zeit, weil er ja diese lange Krankheitsgeschichte auch hinter sich hat, dann mit den Covid-Nachwirkungen und allem, also wirklich, wirklich schön. Und dann spielt er noch die 120 im dritten Frame, also er ist ja auch nicht der Typ, der jetzt ein Century-Break nach dem nächsten reinknallt, und das ist schon wirklich ein magischer Moment auch gewesen. Super, super gut, freue ich mich richtig, dass er eine Runde weiter ist. Und ja, Sean Murphy, ja, der hat sich gebadet, Christian, komm, also das war, der lag einfach in so einem Schaumbad da in diesem gesamten Match eigentlich, ne, das, ich meine, Liam Graham hat ab Frame 3 keinen Punkt mehr geholt, ne, zweiter Frame war vielleicht noch ein bisschen umkämpft, ne, da hätte es auch die Chance gegeben für Liam Graham, aber insgesamt, Sean Murphy hat sich glücklich gemacht, hat die ZuschauerInnen glücklich gemacht, hat das Match beendet mit einem Century Break. Wie sollte es anders sein? Er hat sich da also von Neil Robertson und John Higgins inspirieren lassen und diesen Trend auch wieder mit aufleben lassen. Er ist ja ein Bewahrer der Tradition in manchen Punkten und dann schlägt er ganz komische Neuerungen vor in anderen Punkten. Aber hier hat er sich für die Tradition entschieden, fand ich gut. Rundum gelungener Auftritt von Sean Murphy und der Applaus, den er einfach bekommt, der spricht Bände, ne? Also man braucht Sean Murphy in der Snookerwelt, einfach weil er diese Gruppe von Leuten abholt und die ist groß, die sich so freuen, ihn zu sehen.
Das absolut. Nächster Gegner für Sean Murphy wird Tapchai Onu sein, der das dritte 5-0 gestern am Abend brachte gegen Stuart Bingham. Aber so toll, wie das erstmal klingt, war das Match nicht. Das war quasi im gleichen Zug, wie du sagen konntest, bei Ben Wollaston einen Tisch weiter. Wenn du da hinguckst, ist Ben in einem 50er, 60er Break, konntest du hier quasi hingucken und eigentlich nur auf den Fehler von einem der beiden warten. Tapchai Onu war einmal auf Maximum-Kurs, hat sich dann dazu entschlossen, die zweite Schwarze zu verschießen. Es ist...
Gut, dass du das angekündigt hattest. Ne, Christian hat ja normalerweise eine sehr gute Quote bei Maximum Breaks, was live angeht. Nein, also normalerweise wirklich. Ich weiß es immer zu schätzen, wenn jemand mich mal anstupst und sagt, hey, guck mal hier auf dem Tisch, auf den du gerade gar nicht guckst, weil David Grace so gerade im Moment noch so gut spielt. Da könnte was gehen. Aber ja, in dem Fall hatte sich das schnell erledigt. Trotzdem vielen Dank, Christian. Und es hätte sein können, auch wenn die Gefahr bei der letzten Schwarzen dann auch nochmal so groß gewesen wäre wie bei der zweiten.
Also, Tapchai Onu gewann das Match am Ende 5-0, weil er einfach der bessere von zwei sehr fehlerbehafteten Spielern war gestern. Nächster Gegner für Tapchai Onu, wie gesagt, Sean Murphy. Ben Wollaston war schon interessant, wie gut der wirklich gestern gespielt hat. Also, seine Frau ja ein paar Tische weiter, noch etwas länger beschäftigt mit Jack Jones und Alan Taylor. Jack Jones gewann das am Ende mit 5-3. Nächster Gegner für Ben Wollaston ist Barry Hawkins, der im Late-Night-Match gegen Alfie Burden ein bisschen mehr zu tun hatte als erwartet, gewann das am Ende aber auch mit 5-4. Und das war eine wirklich hochinteressante Abendsession. Aber es begann ja schon fantastisch auch am Nachmittag mit wirklich sehr tollen Matches, mit sehr spannenden Matches, aber auch mit sehr hochklassigen Matches, wie zum Beispiel das zwischen Nate Robertson und Anthony Kowalski. Und du hast Nate Robertson schon angesprochen, der hat ein sehr interessantes Interview danach auch mit WST gegeben, wo er sehr, nicht nur sehr gut über das Tempodrom gesprochen hat, sondern auch sehr positiv über seinen, über seinen polnischen Gegner, den er schon sehr jung kennengelernt hatte auf einer Exhibition in Polen. Und die haben sich, glaube ich, irgendwie beide sehr auf dieses Match gefreut, hatte man das Gefühl.
Ja, also das war schon total süß, wie Daniel Robertson sich da gefreut hat, dass der Anthony Kowalski jetzt überhaupt auf der Tour ist. Und er meinte, er hätte den im Draw gesehen Anfang der Saison und hätte sich so gefreut. Und dann kam wohl der Anthony Kowalski auch direkt mit einem gemeinsamen Foto zu Neil Robertson von vor über 10 Jahren, ne, und meinte, hey, erinnerst du dich noch an mich? Und ja, Daniel Robertson hat sich erinnert. Ist auch einfach ein guter Typ, der Neil, ne? Den muss man einfach mögen, da kann man gar nichts anderes sagen. Hat er jetzt auch diese super hohe Auszeichnung in Australien bekommen, jetzt ein absoluter Staats- und Würdenträger quasi und das sowas von verdient. Und es war ein schönes Match zwischen den beiden, was in bester Atmosphäre geführt wurde. Neil Robertson im Crucible ist ja auch jemand, der mal die Gegner schon allein durch seine mentale Präsenz quasi schon pulverisiert, bevor das Match überhaupt angefangen hat. Also in dem Fall hat man jetzt wirklich einen entspannten, einen ja freundlichen, auch am Tisch Neil Robertson gesehen. Und das war ein, ja, es war ein schönes Match. Es war jetzt ein Match, was etwas vielleicht verblasst ist im Vergleich zu den Power-Super-Turbo-Leistungen der Abendsession von Ben Wollaston oder auch David Grace oder Sean Murphy. Trotzdem, also sehr, sehr schön, eben beste Atmosphäre. Und ich fand es auch interessant, wie Neil Robertson nochmal die Bedeutung von Exhibitions hervorgehoben hat, ne? Denn für mich haben die jetzt in den letzten Wochen oder vielleicht sogar im letzten Jahr auch immer so ein bisschen einen problematischen Ruf bekommen, ne? Weil dann war das immer sehr kommerziell, ne? Diese Geschichten in Macau etc. Gleichzeitig sollten die Spieler natürlich das Recht haben, dort anzutreten und Snooker zu spielen, wenn Leute das sehen wollen und dafür bezahlen wollen. Gleichzeitig merkt man jetzt, okay, es sind sehr, sehr viele Exhibitions. Dann haben wir Ronnie O'Sullivan, der gesagt hat, okay, eigentlich habe ich zu viele davon gespielt oder zu viel gespielt und vieles davon waren Exhibitions. Aber hier sieht man auch mal wieder, was das mit der Karriere von einzelnen großen Talenten machen kann, ne? Und dafür müssen die Spieler halt auch mal zu Gast kommen, weil, ja, es ist nicht so leicht, zu den Turnieren nach England zu fliegen oder selbst nach Deutschland. Und die gibt es ja auch nicht überall. Und also deswegen, ja, vielleicht auch ein wichtiger Weckruf nochmal von Neil Robertson, was so eine Exhibition machen kann mit jetzt einem Spieler und damit ja auch irgendwo mit Snooker in einem gesamten Land. Also darf man auch wieder nicht unterschätzen und darf man vielleicht nicht so schnell abkanzeln, welche Bedeutung vielleicht so eine Exhibition in Finnland dann auch gehabt haben könnte, die jetzt gerade stattgefunden hat und die anderen, die in Zukunft noch stattfinden werden. Ja, auch immer wieder in Deutschland.
Absolut. Also Neil Robertson schlug Anthony Kowalski mit 5:1. Da brachte es dem Polen dann auch wenig, dass er sein halbes Heimatland mitgebracht hat als Unterstützung. Das war sehr interessant vor dem Match gestern. Nächster Gegner für Neil Robertson ist Hamad Mia, der Chris Wakelin mit 5:2 geschlagen hat, was zu größten Teilen daran lag, dass Chris Wakelin sich entschlossen hatte, erst nach dem Mid-Session-Interval anzufangen mit Snooker-Spielen. Das zweite Duell zwischen einem erfahrenen Spieler und einem jungen Osteuropäer gewann Zhu Yulong mit 5:2 gegen Artemis Chichins. Ansonsten gab es in der Nachmittagssession dann auch noch, das zog sich dann gegen Ende der Session zu einer Absage von Hossein Wafai, Yuan Sijun damit eine Runde weiter. Aber es gab auch noch drei andere sehr interessante Matches, darunter zum einen Robert Milkins 5:4 gegen Xu Zi. Das Match dauerte lange. Es hat sehr lange gedauert, bis man die Türen geöffnet hatte, um überhaupt erstmal die Leute aus der Nachmittagssession raus und die aus der Abendsession reinzulassen. Aber es war durchaus ein interessantes Duell und man hat irgendwie immer das Gefühl, egal wann man zu einem Tisch von Robert Milkins schaut, es ist eigentlich irgendwie immer was Interessantes und Kurioses los.
Das stimmt. Also mir wird ewig diese eine Kombination in Erinnerung bleiben, die er da gespielt hat, die wirklich nicht nach einer aussah und keiner hätte werden sollen, dürfen, aber er hat sie trotzdem gespielt und er hat sie gelocht. Faszinierend. Ja, also das war gegen Juicy und Juicy ist ja auch so ein jemand, der kämpft, ne? Der ist so also ein ganz, und ich meine das mit dem größten Respekt, ein ganz gemeiner Spieler einfach. Den bist du nicht los, ne? Der ist so schwer zu schlagen und der hat auch schon so oft meine Lieblingsspieler geschlagen. Deswegen, also ich verfolge seine Karriere mit großem Respekt und mit einer gewissen Angst. Normalerweise. Und jetzt hier gegen Robert Milkins, das war wirklich, das war ein Arbeitsmatch, aber eins, was unterhaltsam war. Beide mit nur einem Break jeweils von mehr als 50 Punkten, eine 51 von Robert Milkins und eine 61 von Jussi. Wahnsinn. Aber so unterhaltsam und immer, wie du sagst, immer was los. Es hat lange gedauert, weil es ein großer Kampf war. Robert Milkins meinte danach, ja, also der sah auch, ehrlich gesagt, der sah auch aus, als hätte er das Match gespielt, was er gerade gespielt hat. Ich meine natürlich, das war jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, aber der ist ja immer sehr selbstkritisch. Also ich fand es bemerkenswert, dass er das gewonnen hat. Und diesen ganzen Bildern, denen die sich stellen mussten in dem Match, ja, da kann man nur einen Hut vorziehen, wirklich. Das war Schwerstarbeit. Das war Schwerstarbeit. Da kann sich der Sean Murphy dagegen, ne, entspannt zurücklehnen.
Noch länger, am Nachmittag dauerte nur ein Match, nämlich das von Zhang Anda und Graham Dott. Das war dann auch das, was für die Verzögerung sorgte. 5:4 Sieg am Ende für Zhang Anda und witzigerweise werden diese beiden, Zhang Anda und Robert Milkins, dann in der nächsten Runde aufeinandertreffen nach ihren
Oh
5:4 Siegen.
Gott.
Also, da können wir uns schon mal auf was gefasst machen. Zwei Matches haben wir noch, die auch am Nachmittag liefen. Das war zum einen natürlich das TV-Match, Kyron Wilson gegen Cheung Kawai. 5:3 Sieg am Ende für den Warrior, für den Weltmeister. Musste ein bisschen länger arbeiten, aber ich hatte das Gefühl, eins der Highlight-Matches gestern war etwas, was wir gar nicht so sehr mitbekommen haben, weil wir einfach am anderen Ende der Halle saßen. Aber John Higgins und Mark Davis, die müssen sich da auch ein sehr gutes Duell geliefert haben.
Oh ja, das war richtig, richtig cool. Super erfrischend und ja, ich meine, wir standen ja unten in der Arena, als die Spieler reinkamen und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also wenn so ein John Higgins da seinen Auftritt hat, also das ist so ein bisschen, als würde der König Hof halten, habe ich so das Gefühl. Also es ist schon, der hat so eine wirklich so eine besondere Aura. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn am Tisch sehen kann. Ja. Und jetzt konnten wir ihn gestern gar nicht so richtig sehen, aber das Gute ist, er hat ja gewonnen und ist eine Runde weiter, wobei wir natürlich auch mitgefiebert hatten mit Mark Davis, mit Dark Mavis und seinen Fans. Na, das hätten wir ihm natürlich auch sehr, sehr gegönnt und er hat ja sehr gut mitgehalten. Also ein Top-Spiel, wirklich das Spiel eigentlich der Session, würde ich auch sagen. Und ja, Mark Davis mit einer 99 unter anderem und ein paar anderen schönen Breaks. Es war ein flüssiges Match. Das hat auch nicht lange gedauert in dem Sinne. Und John Higgins hat das Ganze beendet mit einem Century Break. Wie man das halt macht. Wie man das halt macht mit einer 124 am Schluss. Und das ist einfach, ja, ist einfach John Higgins. Ne? Man muss jeden Frame genießen, den man ihn noch sehen kann. Vor allem natürlich, wenn man live dabei ist.
So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich auch ein bisschen interessant finde. Das letzte dann jetzt auch versprochen. Danach entlassen wir euch in die erste Session im Tempodrom, denn heute gibt es gleich drei. Das Kuriose ist, obwohl es heute drei Sessions gibt, gibt es heute ein Match weniger als in zwei Sessions gestern. Das liegt zum einen natürlich auch an den fünf Absagen, die wir haben. Wie gesagt, Ronnie O'Sullivan, Ding Junhui, Dominic Daigle, Heguo Qiang und inzwischen auch Hossein Wafai haben fürs German Masters aus unterschiedlichen Gründen abgesagt. Aber ich finde es immer noch schade, dass man diese 7 Tische im Prinzip nur in zwei Sessions so richtig ausnutzt.
Ja, das ist richtig. Jetzt ist eigentlich schon wieder vorbei mit den 7 Tischen. Und da hätte man ja Montagvormittag anfangen können, dann hätte man das, ich glaube, du hast es hochgerechnet, auch mit 5 geschafft oder so. Ja, es ist ein interessantes Thema. Es sieht natürlich prachtvoll aus, wenn da die 7 Tische stehen. Gleichzeitig macht es natürlich auch schwieriger, logistisch gesehen und überhaupt. Also das bleibt ein Thema. Und man sieht auch ein bisschen, wie sich Ja, wie es unterschiedliche Prioritäten auch in der Planung gibt, weil die andere Sache ist ja, welche Tische werden gestreamt, ne? Und die sind ja alle auf einer Seite des Tempodroms. Und das finde ich auch schade, weil dann sitzt du auf der anderen Seite und musst über dann im Zweifel leere Tische auch mal drüber gucken, um dann die Streamtische zu sehen. Also ja, da gibt es immer noch Nachjustierungsmöglichkeiten. Ich dachte, das hätte man einfach aus dem letzten Jahr gelernt. Gleichzeitig natürlich für die TV- und Streambilder ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn alles so konzentriert ist auf einer Seite. Ja, also man kann, und das ist ja auch das Schöne über das German Masters, auch herrlich streiten. Na, man kann sich beschweren über die Beleuchtung am Tisch, dass die zu dunkel ist. Man kann sich über verschiedenste Sachen aufregen. Aber das Gute ist, am Schluss ja doch nur zählt, dass gute Snooker gespielt wird, und davon haben wir an Tag 1 schon so viel gesehen, dass ich mir keine Sorgen mache um Tag 2, egal wie viele Tische wann bespielt werden.
Darüber brauchen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Und es ist doch auch schön, wenn uns was erhalten bleibt, nämlich eine Tischnummerierung, die in etwa so einfach zu verstehen ist wie die Nummerierung in der Ranking-Version der Championship League. Heute geht es weiter mit Mark Selby, der direkt um 10 eingreifen wird gegen Liu Hongyu. Auch mit dabei dann CJ Hui gegen Ken Doherty und Pang Yong-Shu gegen Anthony McGill unter anderem. Am Nachmittag haben wir dann Mark Allen gegen David Lilly unter anderem. Natürlich auch aus deutschsprachiger Sicht eine interessante Session. Dann gibt es Jack Lizowski gegen unseren Schweizer Spieler Alex Osenbacher. Luca Brissell ist mit am Start gegen Jiang Jun. Und am Abend gibt es dann Ricky Warden gegen Ryan Day. Gary Wilson wird, der seine Karriere immer noch nicht beendet hat, gegen Daniel Wells spielen. Und Mark Williams auch mit am Start gegen Aaron Hill. Also ein hochinteressanter zweiter Tag auch im Tempodrom. Und wir werden das Ganze natürlich auch für euch hier bei Total Clearance weiter beobachten.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.